Welt, die Herren dieser Welt, die Mächtigen dieser Welt, die vergehen. Aber unser Jesus bleibt immer ein und derselbe. Er ist König aller Könige, Herr aller Herren. Ich habe heute ein Thema, vielleicht bist du ein bisschen geschockt, aber ich möchte die Wahrheit über die Christen sagen. Die Christenheit schläft, die Gläubigen schlafen. Wenn wir schon an das Lied von Weihnachten denken, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Nur dieses traute, hochheilige Paar, Josef und Maria. Also alle Christen schlafen letztendlich, die erwarten Jesus. Und die Juden haben damals in Bethlehem Jesus erwartet. Aber was haben sie gemacht? Gepennt. Kein Raum in der Herberge, war alles überfüllt. Und Jerusalem erschrickt, als sie hörten von den Weisen aus dem fernen Osten, wo ist der neugeborene König? Jerusalem erschrak, obwohl sie auf den Messias gewartet haben, sehnsüchtig sogar in dieser Zeit, aber sie haben alles verpennt. Und genau das Gleiche passiert auch heute. Jesus steht vor der Tür und er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb meldet sich nicht an und sagt, ich komme morgen oder ich werde morgen euch überfallen. Nein, er überfällt einen in einer Stunde, wo wir es nicht denken. Und immer wenn es ernst wird im Reich Gottes oder in der Sache Gottes, da schlafen die Menschen, vor allem die Heiligen, die Frommen. Ich denke, Jesus kämpft im Garten Gethsemane, er ringt, ja, er schwitzt Wasser und Blut. Und was machen unsere Brüder, die ganzen Apostel, angefangen von Petrus und die anderen? Die schnarchen. Warum auch immer? Ich weiß schon, warum die geschlafen haben, aber trotzdem, die haben geschlafen. Die waren voll von süßen Wein, besoffen. Beim Abendmahl, dann trinkt man nicht, weißt du, der kam direkt vom Abendmahl, da trinkt man nicht nur so bei uns einen kleinen Schluck. Nein, die haben gleich 3 Becher getrunken. Das gehört dazu. Und süßen Wein und dann die Sonne und so weiter. Die sind müde gewesen. Betrunken. Und so viele Menschen sind betrunken in der Endzeit vom Materialismus, wie in den Tagen von Noah. So, die achteten es nicht, bis der Noah in die Arche ging. Schlafen. Immer wieder wird geschlafen. So. Aber, ich hoffe nicht, dass es bei uns der Fall ist. Und wenn es der Fall wäre, so habe ich heute Vekamine da. Also, dass man aufwacht. Und ein paar Dinge, die uns vielleicht schockieren, aber wir sollen wach werden. Wach auf, ruft uns die Stimme. Hat Martin Luther schon vor 500 Jahren geschrieben, als die Türken vor Wien standen. Die Türken sind jetzt bei uns in Berlin. Also wie viel mehr müssen wir jetzt wachsam sein? Verstehst du, mitten unter uns, in aller Liebe. Ich lade dich ganz herzlich ein für die nächste Woche oder jetzt zum Sonntag und so weiter und Karfreitag. Karfreitag werden wir dieses Mal ausnahmsweise nicht um 10 Uhr Gottesdienst haben, sondern um 19 Uhr. Also das mal ausnahmsweise, du kannst Karfreitag schlafen, bisschen länger schlafen, weil wir sowieso auch die Uhren vorstellen. Also du kannst ausschlafen, also Karfreitag und dann abends, aber um 19 Uhr komm hierher und wir werden auch das Abendmahl miteinander feiern. Also ich lade dich ganz herzlich ein. Dann habe ich für Samstag eine gute Botschaft. Die Botschaft am Samstag wird es sein, eigentlich, das ist stille Samstag. Weißt du, hat man in der Kirchengeschichte nichts, was da Großes passiert ist, aber da ist sehr viel passiert an diesem Samstag. Jesus stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt und hat die Hölle gefangen genommen. Die Menschen, die in der Hölle waren, die hat er rausgeholt. Von Adam bis Henoch und Noah und so weiter wird uns erzählt, er hat das Gefängnis gefangen genommen. So, das wird am Samstag das Thema sein, Heilung ist Wiedergutmachung. Gott heilt unsere Geschichte, unsere Vergangenheit. Und dann werden wir Ostern feiern. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist kein Aprilscherz. Das ist 1. April. Aber wir werden den Sieg Jesu feiern. Wir werden uns erinnern, was getan ist. Ich werde nie vergessen, bis morgens in aller Früh, 1. April, das war damals nicht der 1. April, aber es war irgendein so früher Tag. Und dann plötzlich klingelt mein Telefon und ein Bruder aus Indien ruft mich an. Halleluja! Der Herr ist auferstanden! Und natürlich, wenn man aus dem Osten kommt, dann sagt man auch gleich richtig, er ist wahrhaftig auferstanden. So, und das hat mich so wieder da reingerufen, hat ins Telefon, der Herr ist auferstanden. Und dann muss ich auch schreien, er ist wahrhaftig auferstanden. Also, das nur jetzt nebenbei. Morgen ist Palmsonntag. Wir werden über Jesu Einzug in Jerusalem hören. Und wir werden Palmen verteilen, dass ich euch so zeige. Das sind nur Blätter eigentlich. Aber wir wollen diese Blätter einfach erheben und sagen, Herr, du bist der Fürst des Friedens. Und wir wissen ja, in der Offenbarung werden große Massen sein, die stehen vor dem Thron Gottes. Natürlich, sie haben keine Kronen. Ich möchte eine Krone haben. Ich möchte im Himmel nicht ohne Krone rumlaufen. Deshalb kämpfe ich auch. Deshalb leide ich auf, deshalb opfere ich mich auf und deshalb gebe mich hin, denn ich möchte gekrönt werden. Aber in der Offenbarung sehen wir eine große Menge, die haben Palmen in der Hand und wedeln und winken und sagen Friede, 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 denn es ist ein Zeichen des Friedens. Und dann fragt Johannes, wo kommen die ganzen Menschen her? Wo kommen die Menschen her? Und dann sagt ein Engel, die kommen aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Und sie wird keine Hitze treffen, sie wird auch nicht hungern und so weiter, aber sie werden nicht auf dem Thron sitzen. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir uns bereit machen, dass wir wirklich das Ziel erreichen und mit Christus regieren, mit Christus auf dem Thron sitzen und nicht nur wedeln mit den Palmen. Aber das ist auch wenigstens besser, als in der Hölle zu schmoren. Die Christenheit schläft. Und da wird eine große Masse sein von Menschen, die einfach den Tag X verschlafen. Im Altertum, in der Antike, also zur Zeit der Römer, da gab es diese römischen Straßen. Und das ist oft passiert, dass das Fuhrwerk, wenn ein Fuhrwerk fuhr, die Pferde wussten schon den Weg, weil sie schon so oft diese Strecke gelaufen sind, dass oft dieser Kutscher eingeschlafen ist und einfach nur die Zügel in der Hand hielt und die Pferde wussten ihren Weg und sind weitergelaufen. Der Kutscher vertraute es den Gäulen. Und so viele Christen vertrauen den Pastoren, der Gemeindeleitung und was weiß ich auch. Die machen schon. Die bringen mich ans Ziel. Und die können als Kutscher schlafen. Nein, wir müssen fest die Zügel in der Hand halten. Und wir dirigieren, was passiert und was nicht passiert. Christen vertrauen oft ihren Pferden, was es auch immer sind. Den Geschwistern, dem Pastor, den Ältesten der Gemeinde und so weiter, die bringen schon den Karren nach Hause. Gut, die Tiere wissen es oft, aber manchmal kann es sein, dass sie sich auch verlaufen oder sich aufhalten lassen. Viele sind leichtsinnig. Viele sind leichtsinnig und gegen den Leichtsinn möchte ich predigen. Ich habe gestern das Thema gehabt, gefährliche Sünden. Eine dieser gefährlichen Sünden war Stolz, was ich betrachtet habe. Stolz, nicht die Sünde mit dem Heiligen Geist, sondern Stolz ist die große Sünde. Ich brauche Jesus nicht. Ach, ich mache das selber und so weiter. Leichtsinnig, leichtfertig, oberflächlich und so weiter. Das ist der Trick des Satans, dass er uns gleichgültig macht. Wenn Christen schlafen, ist der Teufel aktiv, überaktiv. Das sehe ich auch in den Tagen Noahs. Also als Noah die Arche baute, 120 Jahre wurde da gehämmert und gezimmert und gearbeitet und die Leute achteten es nicht. Sie waren so sicher, es wird bei uns nie regnen. Es hat noch nie geregnet und es wird auch nie regnen. Aber die Tatsache ist geschehen, dass es geregnet hat und das Gericht kam und die Tür war verschlossen. Gott schloss die Tür von der Arche zu. Und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging und es angefangen hat zu tröpfeln. Viele lebten ganz sicher, ach, uns geht's gut, wir haben ja alles, was wir brauchen. Und ein Problem, was in der Christenheit ich beobachte, sobald es den Christen gut geht, solange sie alles haben, solange alles wunderbar ist, wenn sie Frieden haben, keine Gefahr und so weiter, da werden sie selbstsicher und ja gleichgültig und schlafen ein. Oft erkennen Christen nicht die Lage und wie ernst die Lage, in der sie leben, wirklich ist. Ich denke nur an unseren lieben Petrus. Petrus ist im Gefängnis und er wird morgen geköpft von dem Herodes. Und so weiter. Und was macht unser Bruder Petrus? Er schläft. Er schläft. Aber da ist die Gemeinde, die weiß um die Situation, die ringt und betet. Oh Gott, hol den Petrus raus aus dem Gefängnis. Hol ihn raus, hol ihn raus, hol ihn raus. Und der Engel des Herrn holt ihn raus. Und Gott muss uns auch manchmal ganz schön rütteln. Ganz schön rütteln. Der Engel muss manchmal ganz hart an uns arbeiten. Petrus schlief, die Gemeinde betete und der Engel befreite den lieben Bruder. Viele sind nicht bewusst, wie die Lage ist, auch so um dich. Du wirst immer älter, du wirst schwächer. Viele Dinge verändern sich und du merkst gar nicht, wir driften mehr und mehr ab, so irgendwo ins Abseits, ins Antichristliche. Der Teufel macht Überstunden. Ich denke auch an die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Da heißt es, und sie wurden alle schläfrig. Alle, auch die Klugen. Die Jungfrauen sind dem Bräutigam entgegengegangen. Und ein Teil hatte Öl und ein Teil hatte kein Öl für ihre Lampen, kein Ersatzöl. Und wir sehen, Christen schlafen. Also es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt das aus der Luft greife, dieses Thema. Nein, das ist so. Das ist so. Christen schlafen. Sogar mitten in ihrem Dienst. Und ich möchte heute noch den Jona kurz betrachten. Der Jona. Weißt du, er ist ein Prophet Gottes. Gott hat ihn berufen und so weiter. Von Gott berufen, von Gott gesandt, von Gott die Stadt angegeben, wo er gehen sollte. Er musste nicht rätseln, gehe ich nach Berlin, gehe ich nach München, gehe ich nach Frankfurt oder gehe ich nach irgendwo nach Hamburg. Nein, gehe nach Ninive. Und was macht unser Bruder? Er geht nach Joppe und da steht gerade ein Schiff und da ist ganz groß ausgeschrieben, noch ein Platz nach Tarsis. Und was macht er? Ach, das ist doch der Herr. Weißt du, das ist Gnade Gottes, da steht noch ein Schiff nach Tarsis frei und so weiter und da ist noch eine Kajüte frei und ich melde mich an. Und die haben ihn sogar noch mitgenommen, sogar dankbar, denn er hat auch bezahlt. Aber was macht dieser Prophet, dieser Mann Gottes? Und ich möchte Jona nehmen, das Bild für dich und mich, für uns. Und Jesus sagt, es wird den Juden kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Nicht nur, dass er 3 Tage im Grab ist, nein, dass er auch in die falsche Richtung geht. Dass die Christen in die falsche Richtung gehen. So, er läuft Gott weg. Während draußen der Sturm tobt, schläft unser Bruder. Ich frage mich, wie kann man schlafen? Es muss entweder das Schiff ganz groß gewesen sein oder irgendetwas. Oder hat er so einen tiefen Schlaf gehabt? Der Sturm tobt draußen und unser Bruder schläft. Auch um uns herum, der Sturm tobt. Unsere Zeit ist entsichert. Kriegs- und Kriegsgeschrei, Hungersnöte. Ja, bei uns nicht, natürlich nicht. Wir haben genug zu essen. Aber ringsherum, wo du hinguckst, wenn ich dran denke, da war neulich in München eine Sicherheitskonferenz, da waren verschiedene Völker zusammen, Politiker, Verteidigungsminister und so weiter beieinander. Und die haben alle miteinander gesagt, die Welt ist entsichert. So unsicher, wie wir heute leben, so unsicher ist die Welt noch nie gewesen. Auf der einen Seite tobt der Putin, auf der anderen Seite der Trump. Und das Wettrüsten, der Kalte Krieg ist im vollen Gange. Friede, Friede. Weißt du, unsere Politiker, wie machen das schon? Und dieser Jona fährt in die falsche Richtung und schläft dabei. Es bewegt ihn gar nicht. Das Schiff droht unterzugehen und er schläft. Die Welt droht unterzugehen und die Christen schlafen. Die Welt geht vor die Hunde, wenn ich die Leute anschaue. Überall in allen Familien sind Nöte. Nicht nur finanzielle Nöte, gesundheitliche Nöte. Oder welche Nöte auch immer, geistige Nöte, familiäre Nöte. Er hat einen großen Auftrag. Es geht um die Rettung vieler Menschen dort in Ninive. Und unser Bruder schläft. Wir sind verantwortlich für unsere Mitmenschen, was auch immer ist. Und wir schlafen. Christen schlafen. Welt ging verloren, Christus geboren. Das ist Weihnachten und dann alles schläft. Der einzige Gläubige, der an Bord ist, der einzige Erleuchtete, der einzige, der Gott kennt, der schläft. Vielleicht bist du der einzige in deiner Familie, in deinem Umkreis, in deiner Gemeinde, wo auch immer, und du schläfst. Entschuldigung, ich möchte es einfach in den Raum stellen. Menschen brauchen an Bord Hilfe. Die Not ist groß, alle schreien. Guck mal, diese Heiden beten mehr, als du denkst. Und Jona schläft. Lies diese Geschichte, Jona 1 und was da alles passiert. Die Welt geht vor die Hunde, aber unsere lieben Christen schlafen felsenfest. Jesus ringt mit dem Tod. Es geht um die Errettung der Welt. Und unsere Brüder schlafen. Sind trunken, was auch immer ist. Sie waren nicht so nett und süß und lieb und so weiter. Nein, die haben dem Heiland gar nicht geholfen, den Herrn Jesus gar nicht unterstützt, den haben sie allein kämpfen lassen. Beachte die Frage der Seeleute in Jona 1, Vers 8, was die Seeleute dem Jona zurufen. Die waren keine Juden, das waren ja Seeleute, derbe Menschen. Und dann fragen sie, Jona, was ist deine Aufgabe? Jona, weißt du, was deine Aufgabe ist? Nein, unser Bruder schläft. Er weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Die Frage, die mich bewegt heute Abend ist, wissen wir als Christen, was unsere Aufgabe ist? Die Welt fragt auch uns, du Christ, du Gläubiger, was ist eure Aufgabe? Nicht nur humanitäre Hilfe, die Tafel, Leute speisen oder Flüchtlinge aufzunehmen. Was ist deine Aufgabe? Eine Antwort finden wir in Hesekiel Kapitel 3, Vers 18, was unsere Aufgabe ist. Tu, das ist mir ein heiliges Anliegen. Hesekiel 3, Vers 18. Wenn ich einen Menschen, der mich verachtet, den Tod androhe, wenn ich, Gott also, den Tod einem androht, und du warnst ihn nicht, von seinem falschen Weg umzukehren, und sein Leben zu retten, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Aber ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Und an wie vielen Händen von Christen klebt Blut? Wir beten, wir strecken unsere Hände aus, aber unsere Hände sind mit Blut verschmiert. Wir hätten so vielen Christen helfen, so vielen Menschen helfen sollen. Eines der letzten Dinge, die Jesus den Jüngern und damit uns Christen auftrug, er sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und rettet, wenn ihr retten könnt. Tauft, wenn ihr taufen könnt. Lehrt, wenn ihr lehren könnt. Geht hin in alle Welt. Und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Matthäus 18, 28, Vers 18. Was ist eure Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe? Und meine Aufgabe hier, die Gott mir so in den letzten Tagen gegeben hat, ist einfach die Gemeinde Jesu zuzurüsten. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Einfach wach auf von deinem Schlaf, der Gleichgültigkeit. Menschen gehen verloren. Christus ist geboren. Wir freuen uns und preisen Gott. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, uns Sünder selig zu machen. Du bist für uns gestorben. Halleluja. Ich liebe das altraue Kreuz. Aber was ist unsere Aufgabe? Wenn wir schweigen, heißt es einmal in der Bibel, werden die Steine schreien. Wenn ich so die Bilder sehe aus Syrien, von diesen ganzen Trümmern und so weiter, das waren mal schöne Häuser. Und die Steine schreien. Hier Berlin, es war auch mal ein Trümmerhaufen. Die Steine schreien. Im Augenblick haben wir noch Frieden, aber die Frage ist, wie viel Frieden wir noch haben? Und wie viel verpasste Gelegenheit gibt es? Und du hast nichts vom Heiland gesagt. Dem einen und dem anderen. Römer Kapitel 13, Vers 11. Da werden bis 14, die Gläubigen werden ermahnt, von ihrem Schlaf aufzustehen, von der Gleichgültigkeit aufzuwachen. Wir leben in ernsten, bewegten Zeiten, kritischen Zeiten, wichtigen Zeiten. Und wenn ich so die Christenheit beobachte, Land auf, Land ab, ich diene dem Herrn schon fast 50 Jahre und ich merke, eine Geistermüdigkeit hat die Christen überfallen. Als sie sich bekehrten damals, also da waren sie in der ersten Liebe, da brannten sie für den Herrn Jesus und jetzt, ach, lass doch die Jungen machen. Aber die Alten sind genauso wichtig. In meiner Bibel heißt es, eure Jünglinge sollen Gesichter, Träume und Visionen haben und eure Älteren sollen auch Träume, Gesichter und Visionen haben. In Matthäus 25, da liest man die Situation, was in der Christenheit ist, da heißt es, nachdem der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig. Heute, wenn ich so die Kirchen anschaue, wer redet noch über die Wiederkunft Jesu? Wer redet noch über Heiligung? Wer redet, ja, über Heilung schon. Die wollen alle gesund werden, aber ohne Heiligung gibt es keine Gesundheit. Und kein glückliches und erfolgreiches Leben. Wer wartet auf den Herrn? Sie schliefen alle ein. Weißt du, wenn einer schon einschläft, der Schlaf ist ansteckend. Wenn einer schläft, verstehst du, der andere wird gleich auch müde und ach ja, weil der schlafen kann. Ja, der Teufel steuert uns Sand in den Augen, beschwichtigt die Sache. Und Teufel sorgt schon für die Müdigkeit. Auch im Garten Gethsemane. Auch in den Tagen von Lot. Auch in den Tagen von Noah. Der Teufel sorgt für Müdigkeit. Und mit Müdigkeit legt einen ganz lahm, dass wir nicht mehr missionieren, dass wir nicht mehr evangelisieren, dass wir nicht mehr, ja, uns aufopfern, Gott hingeben, für den Herrn brennen. Der Teufel versucht uns Christen auszuschalten, was das auch immer ist. Müdigkeit und Lahmheit hängen zusammen. Wer müde ist, der ist unfähig, groß was zu machen, zu kämpfen. Und der Feind hat ein leichtes Spiel. Ach, harmlos, die ganze Geschichte. Der Müde hört, aber er hört es nicht richtig. Er überhört es, die Signale. Es rauscht und prallt an ihm alles vorbei. In der Bibel heißt es, mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Das ist Müdigkeit. Ja, da ist eine ernste Situation. Da ist was los. Da passiert was in dieser Welt. Und genau das ist die Situation auch in unseren Tagen. In den Sendschreiben hören wir 7-mal. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also Schwerhörigkeit, Taubheit, Stummheit, Blindheit. Das sind die Endzeitzeichen. Der Bräutigam verzog. Das Warten, weißt du, war zu lange. Wo ist die Wiederkunft des Herrn, sagen wir manchmal. Wo ist sie? Man legt sich schlafen, ist bequem. Ach, es ist noch weit, der Herr kommt lange nicht. Und dann kommen nachher die Spötter und die sagen, ja, wo ist eure Wiederkunft Jesu? Schon 2000 Jahre sind vergangen und er ist noch nicht gekommen. Das ging damals Schlag auf Schlag. Jesus starb, Jesus stand auf, Heiliger Geist kam, Jesus ging in den Himmel. Und jetzt schon 2000 Jahre. Und wir werden müde. Wir werden müde. Man fängt sich zu zanken, zu streiten, wer recht hat. Man fängt an einzunicken, Sauerstoff ist dünn. Und wenn nicht genügend Sauerstoff ist, dann fangen wir an zu pennen. Und genau dafür sorgt der Teufel. Der sorgt, dass der Heilige Geist nicht da ist. Der Heilige Geist ist wie Sauerstoff. Das belebt uns, das inspiriert uns. Weißt du, was ich erlebe? In fast allen Kirchen und Gemeinden ist Dornröschenschlaf. Dieses Märchen vom Dornröschen hat eine Botschaft in sich selbst. Verstehst du? Irgendwo sind die Menschen verletzt worden und dann nicken sie ein. Vom Königshaus bis zum Knecht und Magd. Alle schlafen, bis der Prinz kommt und dann die Prinzessin wachküsst. Aber das vergeht lange. Das ganze Haus schläft, die ganzen Familien schlafen, wenn du anguckst. Die meisten erwarten den Bräutigam, aber nicht so schnell, nicht so schnell. Komm, hetze doch nicht so viel. Die meisten Kirchen, wenn du guckst doch die Kirchen an, eine Minderheit wird gläubig, ist, wo noch in den Kirchen ist. Ein paar Omis und Opis. Wer sucht heute schon Gott? Wenn ich hier lese, Berlin, nicht einmal 10% der Berliner gehen in die Kirche. Traurig. Und die Christen als Ganzes hat abgenommen. Protestanten und Katholiken gibt es nicht einmal 50% mehr in der deutschen Bevölkerung. Bald werden wir ein muslimisches Land und wir müssen uns nicht so aufregen, die Moslems kommen. Wir werden ein islamisches Land, wenn wir nicht aufwachen. Wir werden von den Moslems übernommen. Die kriegen Kinder. Wir, die Deutschen, haben kaum Kinder. Und verstehst dann, ja. Und da kommen diese Flüchtlinge und die sind fast alle muslimisch und die werden nicht kämpfen mit Waffen, sondern die werden plötzlich die Mehrheit haben. Und der Tag wird kommen, wo wir einen muslimischen Bundeskanzler oder Ministerpräsidenten hatten, Bundespräsidenten haben werden. Wir werden erstaunt sein, wer unser Volk eines Tages regieren wird. Ich habe verschlafen. Verstehst du? Zephania Kapitel 3, Vers 12. Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk, dummes Volk wahrscheinlich auch noch dazu, das seine Zuflucht bei dem Herrn sucht. Ich lasse ein kleines, geringes, schwaches Volk, armes, schwaches Kirchenvolk. Und ich bin entsetzt, wie Deutschland islamisch wird. Ich habe nichts gegen Islam, ist auch eine Religion. Aber wir werden übernommen und wir merken nicht. Und wir schimpfen natürlich auf die Moslems. Nein! Wir sollten anfangen zu evangelisieren, zu missionieren, zu predigen, auf die Straße zu gehen und was auch alles möglich ist. Ein demütiges Volk, kleines Volk, eine Handvoll wird noch übrig bleiben. Die meisten Christen. Weißt du, in der Bibel heißt es einmal, und der Herr wird scheiden Schafe und Böcke. So steht es nicht in der Bibel. Luther hat es nur übersetzt, weil er gar keine Ahnung hatte, was eigentlich die Situation ist. Im Orient, da weiden mit den Schafen weiden Ziegen. Die Ziegen fressen alles ab. Das ganze Orient fast kahl gefressen ist. Die Ziegen fressen alles, die ganzen Sträucher ab. Und die Schafe fressen das Gras. Die Ziegen fressen kein Gras. Und es wird eine Scheidung sein zwischen Schafen und Ziegen. Und es ist da. Weißt du, die stolzen Ziegen, Böcke und Ziegen, die fressen die ganze Gegend kahl, genießen das Leben, leben gute Tage, saftige Blätter. Und nur diese kleinen Schäfchen, die fressen Gras. Das Volk, das Wort Gottes, ruft uns auf zur Wachsamkeit. Immer wieder steht in der Bibel, wachet, wachet, wachet. Nicht nur, dass der Teufel umhergeht, wie ein brüllender Löwe, der geht nicht mehr rum als ein brüllender Löwe. Vergiss doch den Schmarrn. Auch wenn es in der Bibel drin steht. Der Teufel schweigt, der Löwe schweigt, der brüllt nicht mehr. Den Christen passiert's nicht. Ja. Niemand kreuzigt dich, niemand verfolgt dich hier bei uns, niemand jagt dich, niemand spuckt dich an, niemand beleidigt dich. Oh ja, naja, ein paar arme Leute sind es. Weißt du, der Teufel brüllt nicht mehr. Wir haben kein KGB und Sekuriatis und was weiß ich, Stasi, die uns verfolgen. Die Christenheit schläft. Wir brauchen Verfolgung, Leute. Weißt du, wir brauchen Katastrophengerichte, da wachen die Leute auf. Aber wir haben das alles nicht mehr. Der Teufel brüllt nicht mehr bei uns. Ist ganz friedlich. Wohlstand, Bequemlichkeit, alles ist in Ordnung. Ja, und darum erlaubt Gott im Privatleben so viele Erschütterungen bei vielen Christen. Weißt du, weil Gott uns lieb hat. Gott hat gute Gedanken, er hat nicht Gedanken des Leides. Er will, dass wir aufwachen endlich und nicht mehr die Stunde X verpennen. Deshalb erlaubt er Krisen. Deshalb erlaubt er Krankheiten. Deshalb erlaubt er Nöte. Deshalb erlaubt er Probleme, damit wir endlich mal aufwachen. Der Abfall kommt und ist schon da. Und die Bibel sagt, die Zeit ist böse. Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Liebe erkaltet. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und deshalb passieren so viele schlimme Dinge, gerade bei Christen. Ich reg mich nicht auf. Ich bin eigentlich froh und schmunzle und lach und bin zynisch. Entschuldigung. Es geschieht recht. Christen wachen auf, wenn es ihnen dreckig geht. Oh, Pastor, bete. Ganze wochenlang, monatelang, jahrelang meldet sich keiner. Aber wenn es ihnen mal dreckig geht, dann sind sie am Telefon. Kennen Sie mich noch? Ja, ich kenne die Leute. Sind alles nur Pappenheimer, die nur zum lieben Gott gehen, wenn es ihnen dreckig geht. Die Christenheit schläft. Die Lauheit ist da. Und die Zeit ist gekommen, wo Spreu und Weizen getrennt wird. Es ist Dreschzeit, Erntezeit. Und ich muss eines sagen, die Heiligung ist auf Hochtouren von Gott aus, vom Heiligen Geist aus. Gott erlaubt Krisen, 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 nochmals Krisen, damit die Gläubigen mal die Augen aufmachen und fragen, was ist mit uns los? Wo sind wir denn? Plötzlich wird die Kirche abgerissen, plötzlich wird die Gemeinde geschlossen, plötzlich werden die Gemeinden zusammengelegt, weil es nicht mehr genügend Leute da sind. Gott sortiert die faulen und die guten Fische auseinander. Gott sortiert. Das geht hier querfeld ein, quer durch die Kirche und so weiter. Die Klugen und die Törichten und die Schlafmützen, die erschrecken plötzlich, was ist mit uns los? Die Christenheit schläft. Die suchen nur Blitzlösungen, Heilung, Befreiung, Erfolg, Sieg. Nein, die Sache muss reifen und wachsen. Und durchwachsene Sachen, das ist, was Gott will. Und wenn es nicht sofort kommt, geben sie auf, werden sie müde, anstatt zu kämpfen, zu ringen, zu arbeiten. Sie suchen nur Heilung, nur Segen, nur Erfolg, nur Kraft, nur Sieg. Also sie suchen einen Wohltäter. Aber Gott ist mehr als nur ein Wohltäter. Und viele verlagern sich nur noch auf das Geistliche, das ist die andere Seite. Ach, ich liebe den Herrn. Ach, ich liebe den Herrn. Süßer Jesus, süßer Jesus. Aber Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Und die schlafen und träumen, fangen an zu fantasieren und philosophieren. Dann entstehen Verschwörungstheorien. Der Antichrist, der falsche Prophet, der ist schon längst da. Der Antichrist und der falsche Prophet, auf den musst du nicht mehr warten. Schon in Tagen der Apostel war er schon da. Und da sehen sie Christen plötzlich, weil sie sich aufs Geistliche verlagern, hinter jedem Busch einen Teufel, einen Dämon, einen Antichristen. Christen werden schläfrig und sie fangen an, irgendwelchen Vater Morganas nachzufolgen. Und du weißt ja, was ein Vater Morgana ist. Wenn du dort ankommst, ist nichts mehr da. Als Junge war ich mal so blöd und meine Oma hat es erzählt, wo der Regenbogen endet, da findest du Gold. Und da war bei uns mal ein Regenbogen, da bin ich dem Regenbogen nachgelaufen, habe gedacht, wo am Ende des Regenbogens, da finde ich vielleicht Gold. Das ist Fata Morgana. In der Bibel heißt es, nein, nicht in der Bibel heißt es, Eleonore von Reuss hat ein Lied gesungen. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen und unzufrieden, beladen mit Sünden zurück. Weißt du, dann haschen sie nach irgendwelchen Verheißungen, nach zukünftigen Dingen. Die Christen schlafen und der Teufel hat so viel Mittel, uns einzuschläfern. Schlafpulver verteilt er und ein Schlafpulver ist Israel. Weißt du, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen, hat Martin Buber gesagt. Und der Teufel versucht damit Israel. Aber du siehst, was das alles ist. Israel wird noch ganz mächtig und scharf von Gott gerichtet werden. Armageddon wird kommen. So, was auch alles sein mag, Christen schlafen, sind eingeschläfert. Israel. Oder die Gaben, was weiß ich, Vollmacht, Autorität, geistliche Kriegsführung. Die meisten Christen sind geistlich schwach und unterentwickelt, weil sie falsche Prioritäten setzen. Dann lassen das Kreuz liegen, dann lassen sie den Namen Jesus irgendwo liegen, dann lassen sie ja das Blut Jesu Christi irgendwo liegen, das redet man nicht darüber. Ich kenne so viele pfingstlich charismatische Gemeinden, die haben nicht mehr das Kreuz in ihrer Kirche vorne, sie haben den Regenbogen, das Zeichen von New Age. Der Regenbogen, Zeichen von New Age. Du kannst auch hier in Berlin findest, solche Gemeinden, New Age Gemeinden. Natürlich, man redet vom Heiligen Geist und wir brauchen, liegt die Betonung auf den Heiligen Geist. Nein, unser Heil kommt aus Jesus Christus, nicht aus Israel und auch nicht aus dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nur ein Hilfsmittel, ein Tröster. Und weißt du, wir können nicht nur immer Heiliger Geist in aller Liebe und Jesus ablehnen. Ich habe eine der großen Sünden gestern auch euch auch gesagt, was die Sünde Israels ist, dass sie Jesus abgelehnt haben. Die Pfingstler lehnen auch Jesus zum größten Teil. Ja, du kannst nicht immer Jesus, Jesus, Jesus sagen. Heiliger Geist. Wie ist denn im Zeitalter des Heiligen Geistes? Stimmt. Es ist wahr. Aber du kannst den Heiligen Geist gar nicht erfassen und gar nicht begreifen ohne Jesus. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden. Und das ist der Heilige Geist. Vergiss die ganze Heilige Geistbewegung. In aller Liebe. Der Teufel weiß, wie er uns vom Weg abbringen kann, dass wir plötzlich nur noch Namenschristen sind. Sie haben den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Was ist die Kraft Gottes? Denk drüber nach. Nicht nur, du hast den Namen, dass du lebst. Viele Christen sind unmündig, unterentwickelt. Es tut mir leid, das zu sagen, auch als Pastor. Viele sind vergesslich, sie haben vergessen, was der Herr Gutes an ihnen getan hat, der ihnen ihre Sünden vergeben hat, der ihr Gebrechen geheilt hat. Und sie haben kein zusätzliches Gefäß für das Öl mitgenommen. Braucht man nicht. Ach, der Herr ist gnädig. Und dann redet man von der Gnade. Gott ist gnädig, aber Gott ist auch ein gerechter Gott, ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Viele haben die Wahrheit nicht angenommen. So gab er ihnen kräftige Irrtümer. Wenn ich so die Christenheit angucke, ich sage nicht mehr viel. Weißt du, ich lasse sie laufen. Wer verrecken will, soll verrecken von mir aus. Ich kann sie nicht retten. Ja, es tut mir leid, das zu sagen. Die Gnade ist, irgendwann ist die Gnadezeit vorbei. Die Türe der Arche ist geschlossen. Und Gott gab ihnen kräftige Irrtümer. Und weißt du, die ganze Esoterik-Szene, die Leute gehen nicht mehr in der Kirche, aber sie sind voll in der Esoterik-Szene. Sogar Christen halten jetzt Seminare hier in Berlin über Öle, Düfte, Parfüme. Verstehst du, kommen Öle, andere reden von Steine, von irgendwelche Edelsteine, was auch immer ist. Macht die Steine zu Brot, das ist der Trick Satans. Dann kommen bunte Sprüche, bunten Farben zu, in Regenbogen. Was heute Esoterik ist, ist nichts anderes wie Exotik. So verstehst du, das ist, naja, hört sich gut an. Horoskope statt Weissagung, Prophetie in der Bibel. Weißt du, der Teufel versteht, die Christen abzulenken durch Esoterik. Da so vieles könnte ich loslegen. Würde ich bis heute Nacht nicht fertig, die Uhr wird umgestellt, so ich möchte noch schlafen. Weißt du, aber die Esoterik macht die Menschen abhängig. Hier eine Frau, die war beim Billy ins Heilungsgottesdienst, ist gesegnet worden und geheilt worden. Immer wenn der Billy da war, war sie da und Gott hat es berührt und jetzt kommt der Billy nicht mehr. Dann sagt sie, ich habe jetzt einen Pastor, ich habe jetzt eine tolle Adresse, ein Schamane wohnt bei mir um die Ecke. Ein Zauberer. Ein Spiritist, ein Geistheiler, der wohnt bei mir um die Ecke. Kann ich dir diese Adresse geben, dass du vielleicht den einladest? Ich brauche keine Schamanen. In aller Liebe. Die ganze, weißt du, ganze Gesundbeterei. Ich glaube nicht an Glaubensheilungen. Glaube und du wirst gesund. Nein, ich glaube an göttliche Heilung. Dass Gott eingreift, dass Gott was tut. Und dann ist es getan. Alles andere ist Hokuspokus und Kurpfuscherei. In aller Liebe. Quacksalberei. Weißt du, das ganze Zeug, was heute so esoterisch ist, ist nichts anderes wie New Age. Ein verkappter Satanismus. Weißt, statt Erleuchtung, Lichtarbeit. Verstehst du, und er arbeitet am Licht. Mehr Licht, verstehst du? Lichtarbeit. Anstatt Licht, dass die Leute Licht bekommen, sie bekommen mehr und mehr Verdunklung und verfallen in Finsternis. Andere erzählen von Bewusstseinserweiterung, weißt du, durch Meditation, Yoga und den ganzen Hokuspokus, fernöstliche Praktiken. Ich sage nichts, wenn du in Indien bist, aber wir sind nicht in Indien, wir sind in Deutschland. Bewusstseinserweiterung. So viel Spinnerei, religiöse Spinnerei, das ist nichts anderes als Schlafmittel Satans. Dann irgendwelche esoterischen Techniken werden da praktiziert, Handlinien lesen, Karten legen, Traumdeutung, Horoskope. Also wenn die uns die Zukunft sagen können, in meiner Hand, aha, meine Linien hören irgendwo da mitten drauf. Verstehst du, ich brauche diesen ganzen Spuk nicht. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand und nicht in meiner Hand. Auch nicht in meiner Handlinien. In Gottes Hand. Und wir sind in seine Hände gezeichnet, Jesu Wundenmale. Ihr braucht nicht diese irdische Techniken irgendwo, was die Menschen praktizieren. Okkultismus belastet die Menschen. Und deshalb, okkulte Menschen schlafen. Okkulte Menschen sind schläfrig. Weißt du so, ach ja. Und schau diese Esoterik-Leute an. Du kennst bestimmt welche in deiner Nachbarschaft. Warum schlafen so viele Christen? Und dann gibt es wieder die anderen, ein anderes Extrem. Jehovas Zeugen und irgendwelche Sekten. Sie lernen und lernen und lernen und lernen und sie lernen nie mehr aus. Und gehen dann von Haus zu Haus, machen Bibelarbeiten. Und je mehr sie Bibelarbeiten machen, desto mehr verblöden sie, Entschuldigung. Weil sie falsch geleitet werden. Statt auf den Heiligen Geist, so werden sie davon Wachtum geleitet. Oder was auch was anderes sein mag. Was, weißt du, wir sollen die Bibel wieder lesen und sagen, Herr, rede, dein Kind hört. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Auch hier diese Stimme. Heute Abend. Und dann wird man irgendwo müde des Lernens. Ach, weißt du, es hat uns alles gar nicht gebracht. Wir wissen jetzt schon alles. Und der deutsche Mensch ist so verkopft, aber da hat im Herzen nichts drin. Er steht so verkopft. Viele Christen leben in einem Ghetto. Das ist das andere Problem. Weißt du, sie wissen alles, aber sie können es nicht umsetzen. Du weißt alles. Lieber weißt du wenig und machst, anstatt dass du viel weißt und nichts tust. Nur schmorst in deinem eigenen Saft. Viele Christen leben in einem Ghetto. Die sind nur noch unter sich. Lass einen Christen 3 Jahre Christ sein und hat keine Kontakte mehr zu der Welt. Er ist in keinem Verein mehr drin. Die Nachbarschaft hat mit den Nachbarn keinen Kontakt. Christliche, also, wo, die sind nur noch unter Christen. Man ist unter sich. Schau doch die Christen an. Die sind nicht mehr im Leben. Die sind, ja, in der Gemeinde, nur noch unter Christen. In aller Liebe. Und sie wissen nicht mehr, was in der Welt los ist. Sie sind dann fromme Einsiedler, leben nur für sich, nur für den Herrn. Alles lieb und gut. Aber wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Haben einen großen Auftrag. Was ist deine Aufgabe, Jona? Nicht zu schlafen und nicht nach Tarsis zu fahren und ein bequemes Leben. Denn in Tarsis war eine große jüdische Gemeinde. In Spanien, dort hinten irgendwo. Wir werden müde, immer nur gewarnt zu werden. Also Pastor, hör doch auf. Wir haben schon so viel gehört über die Wiederkunft Jesu. Wo ist das alles? Weißt du, du bist schon lang genug und viel ausreichend aufmerksam gemacht worden auf das und so weiter. Bist genug aufgeklärt. Und irgendwo geht's hier rein und da wieder raus. Schläfrigkeit. So Gleichgültigkeit. Und dann wundern wir uns, wenn unsere Kinder nicht mehr mit Jesus gehen oder gehen wollen, die sagen, ja komm, hör doch auf damit, du bist auch nicht besser. Und so ist das ganze Leben und das ganze Christenleben. Wir werden müde. Ständig nur auf der Flucht zu sein, aufpassen vor der Sünde, von diesem Übel. Weißt du, diese Heiligkeitsbewegungen, du darfst keinen Fernseher haben, kein Telefon haben, da lebst du am Schluss wie die Amish-People dort in Amerika. Sogar, dass du die ganzen Chromteile abmontierst von deinem Auto und nur noch einen Bart wachsen lässt und läufst so durch die Gegend. Wir werden ständig, bringen uns ständig in Sicherheit, passen ständig auf uns auf. Vor dem aufpassen, vor dem aufpassen, vor dem aufpassen. Mit dem nicht mitmachen. Plötzlich werden wir im Ghetto. Viele werden die Wiederkunft Jesu verschlafen. Weißt du, wenn diese Herolde kommen, der Bräutigam kommt. Weißt du, was dann passiert? Was? Was? Wir haben eine liebe Schwester bei uns in der Gemeinde gehabt. Ein paar Leute sind eingeschlafen in der Gemeinde. Und Schlafgeist ist auch nicht in der Gemeinde unter den Christen. Und es war eine Zigeunerin. Gott segne sie. Sie ist jetzt beim Heiland inzwischen dort. Und die hat geschlafen und plötzlich sagte Billy etwas ganz laut im Gottesdienst. Die steht stramm und sagt, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Und so sind viele Christen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Sie werden sagen, was hat er gesagt? Was ist da los? Was ist da passiert? Viele Christen, nach Markus Kapitel 14, Vers 38, das hat der Heiland damals schon gewusst, viele Christen werden sagen, unser Herr kommt noch lange nicht, und dann zanken sich und streiten sich und was auch so alles ist in der Christenheit. Schläfrigkeit. Es ist sehr gefährlich für die Gläubigen. Schläfrigkeit. Wacht auf, ruft unsere Stimme. Der Teufel brüllt nicht mehr. Er tut niemand was an. Er verletzt niemand. Nein. Er sagt, du bist recht. Mach weiter so. Und er will nicht, dass du den Willen Gottes tust. Ich habe diese Tage auch gesagt, was ist die Sünde? Weißt du, du bist nicht mehr in deiner Berufung. Was ist deine Aufgabe? Es ist nicht nur zu Hause zu sitzen und zu meditieren. Viele haben kein Öl, keinen Vorrat, geistlichen Vorrat in ihrem Leben. Sie sind äußerlich sehr aktiv. Dort ein Seminar, dort eine Konferenz, dort was Besonderes. Von lauter Besonderheiten verhungern sie geistlich und fallen ihnen die Zähne aus. Nur Kuchen und Kuchen und Kuchen. Die törichten Jungfrauen standen vor verschlossenen Türen und erkennst du uns nicht? Bist du doch dir entgegengegangen? Und er sagte, woher kommt ihr? Was wollt ihr? Er wollte keine Begegnung mit ihnen mehr. Er wollte sie gar nicht mehr angucken, und diese törichten Jungfrauen. Und er hat für sie auch gar keine Zeit mehr gehabt. Johannes Kapitel 10, Vers 14 sagt Jesus, ich kenne die meinen und ich weiß, wer mir gehört. Ich kenne die meinen. Und die Frage ist, bist du einer von ihm? Kennt er dich? Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der Herr. Viele Gläubige gehören gar nicht mehr Jesus, sind Christen, sind getauft, haben womöglich auch irgendwann mal den Heiligen Geist empfangen, aber das ist alles so verkümmert und verstümmelt. Und sie fragen sich, warum war das? Eine Frage, warum hast du einen Blindarm? Was für eine Funktion hat der Blindarm? Verstehst du? Kannst auch rausoperieren. So, und so, was nützen dir die ganzen Erfahrungen, die du mal irgendwo mal hast, Organe, die Gott dir gegeben hat, und du gebrauchst sie nicht und benutzt sie nicht mehr? Jesus sagt den Törichten, ich kenne euch nicht. Ihr seid mir ganz fremd. Ihr müsst euch geirrt haben. Das ist nicht die Hochzeit, zu der ihr unterwegs gewesen seid. Kennt uns Jesus? Sind wir bei ihm bekannt? Oder schlafen wir weiter? Ich kenne die meinen, sagt der Herr. Während die Jünger schliefen, hat Judas Überstunden gemacht, hat den Herrn verraten und verkauft. Für 30 Silberlinge, so wie wir gesungen haben. Sehr teuer. Oder billig. Das war sehr billig, eigentlich. Preis eines Sklaven. 30 Silberlinge. Weißt du, während die Christen schliefen, hatte dieser Judas schmutziges Geschäft gemacht. Und du glaubst gar nicht, was für ein schmutziges Geschäft der Teufel in den schlafenden Christen macht. Da werden sie verkauft an die Ökumene, an den Papst. Weißt du, Jesus, und dann kommt der Judas mit einer Horde und nimmt die Schlafenden und Jesus gefangen und verrät die Jünger Jesu, bringt die große Jünger, die ganze Gemeinde in große Not und Schwierigkeiten. Weißt du, während die Christen schlafen, und die Christen schlafen wirklich, evangelische Christen schlafen, katholische Christen schlafen, charismatische Christen schlafen, da sind Bischöfe auf dem Ölberg in Jerusalem, treffen sich mit Juden und Moslems, und was machen sie? Ihr Kreuz schnell in die Tasche stecken. Verstehst du? Sonst laufen sie mit dem Kreuz und dicken Bauch durch die Gegend. Heuchler sind das alles. Die Heuchler verkaufen uns. Judas verkauft uns. nehmen ihr Kreuz ab. Sie schämen sich am Evangelium. Die Frommen. Weißt du, die Frommen machen den Frommen Schwierigkeiten. Diese Superfrommen. Sie sind die Verräter des Glaubens. Sie bringen die Christen, die wahren Gläubigen, zurück im Schoß der katholischen Kirche. Wenn ich denke an Kuhbrand, Ulf Ickmann und diese Führer in der charismatischen Bewegung, die bringen die Christen in die katholische Kirche, sind selbst katholisch geworden. Und dann entschuldigen sie sich ganz groß für Martin Luther. Die Reformation war nicht im Willen Gottes, das hat nur Spaltung gebracht. Der Heilige Geist bringt nie Spaltung, so argumentieren sie. Aber der Herr Jesus sagt, oder Paulus sagt, es muss Spaltung geben zwischen Licht und Finsternis, dass die Klarheit rauskommt. Sonst wären wir heute noch immer noch im dunklen Mittelalter, wenn Luther nicht das Evangelium gebracht hätte und Reformation gebracht hätte. Weißt du, die Frommen, Koblenz, Ulf Ickmann und all diese charismatischen Größen sind selber katholisch geworden und sie machen die Drecksarbeit des Teufels. Entschuldigung, Jona war auf dem Weg in die falsche Richtung und viele Christen sind auf dem Weg in die falsche Richtung und das haben sie gar nicht gemerkt und es ist ihnen auch gar nicht peinlich, statt nach Nineveh zu gehen, sie gehen dorthin. Sie haben sich nicht geschämt. Weißt du, und der Jona schläft, er ist so sicher, ich bin im Willen Gottes, ich bin Prophet des Herrn. Und Nineveh ist gerichtsreif. Er läuft Gott weg. Gott aus der Schule. Ist Gott ungehorsam. Das ist Christen schlafen. Alles schläft. Viele Christen haben vergessen, wer sie sind, was ihr Auftrag ist, was ihr Geschäft ist, wozu sie eigentlich bekehrt wiedergeboren worden sind. Nicht zum Schlafen. Auch nicht in der Gemeinde. Kirchenschlaf. Und was Gott von ihnen will. Im Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen. Jesus vergleicht das Himmelreich, das sind 10 Jungfrauen. Aber nur die Hälfte erlebt es. Und wie viele sind ausgezogen aus Ägypten? Überleg einmal, das schockiert mich jedes Mal, wenn ich dran denke. Manchmal traue ich gar nicht mehr zu predigen. 2 Millionen sind ausgezogen aus Ägypten. Mit Macht und Kraft und Gottes Wirken und Gottes Arm. Und nur 2 Millionen sind eingezogen ins gelobte Land, Josua und Kaleb. Und was ist mit den anderen? Die sind alles in der Wüste verreckt. Wenn der Bräutigam kommt, weißt du, wenn der Bräutigam kommt, das wird ein großes Erwachen kommen. Was? Und wir haben alles verschlafen. Und überleg einmal, wir wollen nicht nur mit Palmen wedeln. Wir wollen auch Kronen haben. Mit Christus regieren. Mit Christus auf dem Thron sitzen. Neben dem Herrn sein und nicht irgendwo ganz weit weg drüben auf der anderen Seite. Wir wollen im Licht leben, wie er im Licht ist. Und Jesus sagt, dass wenn wir nicht unseren Platz einnehmen, er wird den Leuchter wegstoßen. Halte, was du hast, halte deine Krone, handle, bis ich komme, wuchle mit deinen Talenten. Was ist deine Aufgabe? Also nicht nur in den Gottesdienst zu gehen. Deine Aufgabe ist nicht nur in der Versammlung zu sitzen, da kannst du gleich ins Gefängnis gehen, da drüben ist eins. Verstehst? Dort kannst du absitzen. Wir sind hier, um Gott zu dienen. Hier bekommst du Kraft, wirst aufgetankt und dann wirst du losgelassen. Jetzt kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Beweise, behaupte dich. Viele sind Gott weggelaufen, sitzen im falschen Zug, im falschen Schiff und wundern sich. Mein Gott, warum müssen wir so einen Sturm durchmachen, so eine Katastrophe, so ein Durcheinander? Was ist mit uns los? Da geht's auf und ab. Viele wundern sich über ihre Probleme und merken nicht, dass sie im falschen Dampfer sitzen oder im falschen Schiff sind, in der falschen Gemeinde, in der falschen Arbeitsstelle. Verstehst du? Was auch immer ist. Jonas ist Gott weggelaufen, war ungehorsam. Weißt du, wir müssen an dem Platz sein, wo Gott uns befohlen hat, wie Elia. Da selbst habe ich den Raben geboten. Da selbst habe ich der Witwe geboten. Du kannst hingehen, wo du willst. Du wirst verrecken und verhungern. Und dir geht's schlecht. Aber erst wenn du dort bist, wo Gott dich hingestellt hat, egal was es ist, Weißt du, dieser Jona hat sein Gewissen überspielt. Hauptsache, ich bin begnadigt. Hauptsache, ist Gott mit mir. Hauptsache, oh, ich bin ein Kind Gottes. Das reicht nicht aus, Geschwister. Das reicht nicht aus. Weißt du, wenn Gott uns nicht führt, führt uns der Teufel. Und denk an Jesus. Sogar unser Herr Jesus wurde vom Teufel geführt. Erschreck nicht, was ich dir sage. Und der Satan führt ihn auf die Sinne des Tempels und sagt, all diese Reich will ich dir geben, wenn du mir niederfällst und mich anbetest. Satan führt ihn auf die Sinne und sagt, guck mal, alles Rom, Germanien, China und was weiß ich, all diese Länder ringsherum, alle diese Reiche kannst du haben. Fall nur nieder und bete mich an. Da musst du nicht ans Kreuz gehen, Herr Jesus. Da musst du nicht leiden. Nicht nur, dass der Petrus sagt, Herr, das widerfahre dir nicht, sondern dieser Trick Satans war schon bei der Versuchung, bevor Jesus anfing, seine Mission. Und viele werden vom Teufel statt vom Heiligen Geist geführt. Der Teufel will nur erreichen, dass du Gott nicht gehorchst und was anderes machst als das, was Gott dir und mir und uns geboten hat. Dein Wille geschehe. Ja, um das geht es. Dass wir das tun, was er uns sagt. Jona, was machst du hier? Aus diesem falschen Dampfer. Du fährst ja in die falsche Richtung. Ninive ist dein Weg. Jona wusste, was Gott wollte, aber er wollte es nicht wahrhaben. Das ist Schlafen der Christenheit. Er wollte nicht, was Gott wollte. Jona war vorbereitet, Ninive war vorbereitet für das Gericht Gottes, für die Botschaft von Jona. Die haben zwei große Hungersnöte vor ein paar Jahren gehabt. Da gab es noch eine große Sonnenfinsternis in der Zeit, bevor der Jona ging oder gehen sollte. Die waren von Gott schon erschreckt und geschockt. Und der Jona musste nur kommen und die Ernte einsammeln. Aber er hat sich vor dieser Arbeit gedrückt. Zeichen des göttlichen Zornes, die waren offensichtlich. Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Darum waren die Leute so bereitwillig, die Botschaft Jonas anzunehmen, weil diese Gerichte schon angekündigt worden sind. Und wenn ich heute die Zeitung lese, Nachrichten höre, überall, die ganzen Spannungen in Europa, Putin, Amerika und so weiter mit seinen Zöllen, China, Gog und Magog sind in Aktion. Die Welt weiß, um was es geht. Nur die lieben Christen wissen es nicht. Sie sind so brav, so unschuldig. Wir stehen vor der größten Katastrophe aller Zeiten. Und es ist eine traurige Wahrheit. Das Volk Gottes schläft. Die Frage ist doch, wie lange? Wie lange wird das Volk Gottes schlafen? Bald wird man aus dem Schiff in das Volk Gottes werfen. Raus, kommt, haut ab. Die Welt ist auf dem Weg dazu, dass die Christen rausgeworfen werden, die letzten paar Christen, dann werden die Moslems kommen. Du musst nicht jetzt schimpfen und dich aufregen über die Moslems, die Halsabschneider, die ISIS. Die werden kommen und die werden aus dem Schiff diese Leute alle werfen. Weißt du, Gott sagt, wenn du lau bist, will ich dich aus meinem Munde speien. Wenn du lau bist. Und die Christenheit ist lau geworden. Sag mir, wo gibt es noch brennende Christen? Begeistert vom Herrn. Entzündet in der ersten Liebe. Sag die Christen, zeig mir ein paar Christen, die nicht nur große Konferenzen halten und großartige Prediger sind. Nein, Menschen, die mit Jesus leben. Auch die zwei, Johannes und Petrus, die waren mit Jesus gewesen. Wo sind diese Menschen? Die meisten schlafen. Der Tag wird kommen und der Tag ist schon ganz nahe, dass man den Leuchter von seiner Stätte stoßt. Denk an die Gemeinden in Kleinasien, in der Türkei heute. Da, wo diese sieben Gemeinden waren, die Sendschreiben an diese sieben Gemeinden gerichtet worden sind, da gibt es keine freikirchliche Gemeinden. Da gibt es orthodoxe Kirchen, da gibt es katholische Kirchen, die noch so als Reste so aus der Vergangenheit noch sind, aber wirklich wahre Gemeinden. Du wirst keine freien Gemeinden in Ephesus oder Izmir oder sonst noch finden. Weißt du, höchstens Ausländer, Amerikaner oder irgendwelche Ausländer, die dort sind, aber christliche Gemeinden gibt es nicht mehr. Alles ist muslimisch, Islam. Oder ich denke nur an Nordafrika. In Nordafrika gab es brennende, glühende Gemeinden, von Ägypten bis Karthago. Heute ist alles Islam. Und genau das Gleiche kommt. Ich will ihren Leuchter stoßen von ihrer Stätte. Ganz Nordafrika ist uns ein Beispiel, ein warnendes Beispiel. Als die Leute auf dem Schiff herausfanden, was die Schuld von Jona war und dass er schuld für den Sturm ist, dann sagen sie, Jona, was müssen wir mit dir tun? Hilf uns, sag uns, was wollen wir tun mit dir? Und dann sagt der Jona, werft mich ins Meer, werft mich ins Meer. Verstehst du diesen Vers? Werft mich ins Meer. Als Jona bewusst wurde, dass er schuld am Sturm ist, er hätte gleich freiwillig über Bord gehen sollen und nicht warten, bis die ihn über Bord werfen. Das wäre anständig gewesen. Und nicht andere Leute in Schwierigkeiten bringen. Andere Pastoren, Reichsgottesarbeiter, Gemeinden, Christen in Not zu bringen. Sie sollen lieber selbst über Bord gehen. Sie haben sich versündigt, weil sie Gott verleugnet haben, Jesus verleugnet haben, den Heiligen Geist verleugnet haben. Die lieben Christen, lieben Heilandschristen, weißt du, so süß. Deshalb, ich mag nicht die lieben Heilandschristen, die taugen zu nichts. Entschuldigung. Wir brauchen wieder Christen, die bereit sind, an die Front zu gehen. Christen, die ihr Leben in die Bresche werfen. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, was das bedeutet, Zeuge zu sein? Märtyrer. Oh, bitte bete, die Geschwister, dass nicht ein Problem auf mich kommt, dass ich an diesem Problem, an dieser Krankheit oder was auch immer es mich vorbeimogeln kann. Sei wachsam. Lass dich vom Teufel nicht betäuben. Von diesen ganzen frommen, religiösen Schlafmützen. Weißt du, wie Satan arbeitet? Mit Entmutigung. Mit Entmutigung. In Apostelgeschichte 20, Vers 7. Eine interessante Geschichte, wie der Teufel arbeitet. Und liest diese Geschichte, das ist die Geschichte von Eutychus. Am ersten Tag der Woche heißt es hier, aber wir waren versammelt, am Sonntag war das, haben das Brot gebrochen, da predigte Paulus den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein, bis zur Mitternacht. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo sie versammelt waren. Und da saß ein junger Mann mit Namen Eutychus, der Glückliche, so heißt er übersetzt, in einem Fenster und plötzlich sank er in einem tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete, so wie Pastor Matutis, und wurde vom Schlaf überwältigt, fiel hinunter vom dritten Stock, wir sind hier im zweiten Stock, also musst du dir vorstellen, vom dritten Stock fiel er runter und wurde tot aufgehoben. Und Paulus ging hinab und warf sich über ihn und umfing ihn und sprach, macht kein Getümmel, hier regt doch nicht auf, ruft nicht das Rote Kreuz und was auch immer sein mag. Der ist noch am Leben, der schnauft noch. Und dann ging er hinauf und man brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach und so zog er weiter. Und sie brachten aber den jungen Mann lebend hinein und wurden nicht wenig getröstet. Und interessant ist, was da passierte. Paulus hat sich auf diesen Halbtoten sich gelegt und ihn beatmet, künstlich beatmet wahrscheinlich. Aber ich will noch zuerst ein paar Gedanken sagen. Warum ist er eingeschlafen? Der saß am Fenster, der wollte sehen, was draußen passiert und was drin passiert. War ein ganz schlauer Fuchs. Weißt du? Und wenn du am Fenster sitzt, nirgendwo ist so wenig Sauerstoff wie am Fenster. Da waren so viele Lichter, nicht elektrisches Licht, sondern Fackeln. Und die verbrauchen Sauerstoff. Und die Leute, die da sitzen, verbrauchen auch Sauerstoff. Jeder Mensch strahlt 28 Wärmeeinheiten. Da wird Sauerstoff verbraucht. Und da wurde er schläfrig. Plötzlich ist er weg vom Fenster. Und so viele Leute, christliche Menschen, junge Leute, brennende Leute, neugierige Leute, sind vom Fenster weg. Die wollen sehen, was da draußen passiert. Da ist so Rummel, so Menschenauflauf. Was in den Nachrichten passiert, in den Medien passiert, im Theater passiert, im Kino passiert, in der Szene passiert. Und natürlich, auch was in der Gemeinde passiert, sind, ist neugierig, wer bekehrt sich, wer geht nach vorne, wer streckt die Hand, wer geht auf die Toilette. Ja. Ja, genau, beobachtet, verstehst du? Satan versucht, unsere Herzen zu betäuben. Weißt du, wenn du in eine tiefere Erkenntnis zum Herrn kommen möchtest, und so weiter, versucht er dich wegzuholen, lenkt dich ab, betäubt dich, lenkt dich von der Hauptsache, weißt du, weg und bring dich zu irgendeiner Nebensache. Also weißt du, der wackelt da und er dreht sich von links nach rechts und was weiß ich, was der alles macht. Also dann fängt man an zu kritisieren. Wir haben so viele Probleme mit uns selber, wir müssen andere gar nicht mehr kritisieren. Wir sollen selber auf uns Acht haben. Und dann verzetteln wir uns und wir fangen uns irgendwie, und Satan weiß ganz raffiniert, wie er seine Netze auswerfen soll. Und es ist ein Geist, der versucht, unsere geistlichen Sinne zu betäuben durch allerlei mögliche, also was, wenn die Schwester und der Bruder, und dann sieht man da vorne, verstehst du, vom Fenster, sieht man, ja, was machen die, verstehst du, der kniet sich hin und der betet und, ach, Eutychus, weißt du, Eutychus, plötzlich ist er abgelenkt und weg ist er. Nur eine Sekunde, Sekundenschlaf, du weißt, was Sekundenschlaf ist, als Autofahrer, plötzlich bist du weg. Wir leben in einer Wohlstandskultur. Wir haben keine Kampfinstinkte mehr. Wir sind wunschlos glücklich. Wir haben ja alles. Ach, wir haben alles. Predigt, Gemeinde, Musik, Licht. Ja, wir haben alles. Wir sind visionslos. Und weißt du, wir sind letztendlich Ichlinge. Weißt du, was das ist? Ichlinge. Ich, mein Ego. Ichlinge. Und wir sind, weißt du, wir sind so über uns bedacht. Ich. Wir sind ich-bezogen und diese Ichlinge sind Schwächlinge. Weichlinge. Oh, Herr, bitte. Ich habe Angst, wenn der Antichrist kommt. Der Antichrist wird dir nicht wehtun, glaub mir das. Du musst vor dem Antichristen nicht Angst haben. Die Christen haben viel schlimmere Dinge erlebt in ihrer Kirchengeschichte als den Antichristen. Der Antichrist hat es schon immer gegeben. Das ist keine neue Erfindung von irgendjemand. Die Ichlinge entwickeln sich langsam zu Wirchen. Ja. Der Glückliche, dieser Eutychus. Aufpassen, wie der Teufel uns versucht zu betäuben. Durch Unnüchternheit, durch Schwärmerei, durch Liberalismus und Träumerei. Wir müssen wieder zu uns selber kommen. Und Eutychus kam wieder zu sich selbst. Das war seine zweite Chance, was Gott ihm gegeben hat, diesem jungen Mann. Paulus geht raus und weckt ihn auf. Derselbe Paulus, bei dem er eingeschlafen ist, der muss ihn aufwecken, legt sich auf ihn und sagt, Bruder, wach auf. Die Zeit ist noch nicht für dich gekommen. Du bist noch ein Jüngling. Interessant ist, was Paulus macht. Bei diesem Eutychus. Macht ihm keine Vorwürfe. Hätte sich woanders hinsetzen sollen. Nicht am Fenster, Geschwister. Nicht, das ist nicht unser Platz. Irgendwo nur am Fenster. Weißt du, er bringt ihn in die Versammlung wieder. Er macht genauso weiter. Das Abendmahl wird weiter gefeiert. Der Teufel wollte durch den Eutychus, durch diesen Vorfall, Paulus die Autorität entziehen. Weißt, guck mal, da schlafen bei dem doch gerade die Leute ein. Der Teufel wollte seinen Dienst zerstören, aber Paulus sagt, ich mach weiter. Ich lasse mich durch diese ganze Schlafmützerei nicht und durch diese Schlafmütze da mich meinen Dienst nicht durcheinander bringen. Oh, und ich lasse auch den Mensch nicht abtransportieren. Der soll in der Gemeinde ruhig hier sein. Wir wecken ihn auf. Weißt du, Paulus war noch ein Vater in Christus. Er hat ein Herz für den armen Jungen gehabt. Er hatte ein Herz als Hirte. Weißt du, und deshalb predige ich auch, weil ich weiß, wie wichtig es ist, die Menschen wieder zurückzuholen zum Heiland. Wach auf, ruft uns die Stimme. Er wusste, der Mann gehört in die Gemeinde und nicht ins Leichenhaus und nicht beerdigt werden. Der Mann gehört in die Gemeinde. Und die Leute waren froh und erstaunt und sagten, guck mal an. Eutychus kam zu sich, als Paulus sich über ihn beugte. Für mich ein großes Bild für Fürbitte. Du kannst nur für jemanden beten, auf den du dich drauflegst. Verstehst du? Und den beatmest. Das ist Fürbitte. Und wir Christen sollen aufwachen. Wir sollen nicht gleich auf die Straße rennen und anfangen zu predigen. Wir haben so einen Dienst der Fürbitte für die, die eingeschlafen sind. Die vom Fenster weg sind. Und du kennst bestimmt 5 Leute, die vom Fenster weg sind. Die irgendwo in unseren Gottesdiensten mal waren. 5 Leute. Das reicht vollkommen. Nicht nur 5, einer reicht schon aus. Den Eutychus, diesen Glücklichen, den Gesegneten, verstehst du, diesen flotten jungen Mann, der sollte sie wieder zu sich kommen. Und dann drücken, wieder beatmen, wieder beleben. Und unser Dienst ist, Menschen wieder zu beleben, Leute wieder in den Dienst zu rufen, zu sagen, Leute, fangt an, was zu tun. Jonah, du musst raus. Raus hier in die falsche, du musst nicht in die falsche Richtung fahren. Du musst nach Ninive gehen. Der Boden ist reif. Wir beklagen uns und beschweren uns ständig. Ja, der Boden ist hart, steinig. Nein, die Welt ist reif für das Evangelium. Natürlich nicht, wenn du von oben herabkommst und sagst, gerade du brauchst Jesus. Die Zeit ist vorbei. Weißt du, was die Leute brauchen? Dass man sich über ihn legt und anfängt zu beten das und Fürbitte zu tun. Frag auch die Leute, darf ich für dich beten? Ganz einfach. Und der Heiland hat gerungen für die Welt, für die Jünger, für dich und mich damals im Garten Gethsemane. Fang an zu ringen, so wie Jesus gerungen hat. Für die Menschen. Und du hast vielleicht viel Zeit, bist Rentnerin oder Rentner oder arbeitslos. Oh, sei nicht entsetzt, jetzt bin ich arbeitslos. Weißt du, du bist nur faul wahrscheinlich. Nicht nur arbeitslos. Wenn jemand arbeiten will, der findet Arbeit. Und zwar, wenn ich nicht natürliche Arbeit, bezahlte Arbeit finde, dann finde ich eine geistliche Arbeit. Oh, lieber Gott, dann gehst du durch die Stadt, segnest die Person und plötzlich gibt's Kontakt, rempelst wo an, jemand ruft dich an und wir haben so viel zu tun. Was ist deine Aufgabe? Finde es heraus, Jonah. Was ist deine Aufgabe? Muss man dich auch aus dem Schiff rausschmeißen? Oft erzählen mir Leute, Blödsinn natürlich, aber das ist egal. Gott liebt auch Blödsinn. Erzählen, weißt du, ich musste ins Krankenhaus. Dann ich, dort im Krankenbett war ich so ein Segen für die und die Person. Verstehst du? Vielleicht, weißt du, deshalb ist es, schmeiß ihn raus, ins Krankenhaus, ins Gefängnis oder wo auch immer, damit du ein Segen wirst. Und unsere Aufgabe ist, Segensträger zu werden. Da muss ich nicht extra ins Krankenhaus. Da muss ich nicht extra ins Gefängnis. Da muss ich nicht extra irgendwie auf der Gosse landen. Das kann ich überall. Was ist deine Aufgabe? Frag Gott. Ich kann dir nicht sagen. Und wenn ich dir sagen würde, was ist deine Aufgabe, dann würdest du sagen, das mache ich nicht. Das weiß ich auch. Das war mir jetzt mal vollkommen egal. Das muss der Heilige Geist sagen. Und ich habe schon so oft erlebt, in den Gemeinden hin und her, wenn du den Leuten sagst, können sie das und das machen. Ja, was denkst du? Was erlaubst du mir, Vorschriften zu machen, mich zu bitten und zu fragen? Das frage ich auch gar nicht mehr. Lass Gott reden. Lass die Stürme reden. Lass die Seeleute reden. Die werden dir schon sagen. Und die werden dich konfrontieren. Was ist deine Aufgabe, Jonah? Wo will Gott dich haben? Und wo bist du noch beim Streunen? Bist unterwegs, weil du nicht den Willen Gottes tust? Weißt du, dich rumtreibst? Was ist dein Dienst? Was ist deine Pflicht? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Aufgaben gegeben hast und du hast gesagt, wir sollen wuchern, bis du wiederkommst. Wir sollen handeln, wir sollen die Zeit auskaufen. Und Herr Jesus, du möchtest meinen Brüdern und Schwestern zeigen, was ist ihre Aufgabe? Warum sind sie wiedergeboren? Warum sind sie überhaupt geboren? Warum sind sie hier in dieser Welt? Warum sind sie in der Stadt? Warum sind sie in unserer Gemeinde mal gewesen? Und warum sind sie immer noch in meiner Gemeinde und in unserer Gemeinde? Herr, was ist unsere Aufgabe? Jeder Einzelne für sich muss rauskriegen und durch den Heiligen Geist, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Wahrheit bekommen und erfahren und die Wahrheit auch tun. Nicht nur wissen, was du willst, sondern auch wirklich, dass wir das tun. Und dein Wort sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wir können noch so brav sein und noch so fromm sein, wenn wir dir nicht gehorchen, versündigen wir uns permanent. Herr, hilf uns, die Wahrheit zu erkennen und wieder auf den Weg zurückzukommen und wieder nach Ninive zu gehen oder wo auch immer, was dein Plan für unser Leben ist. Ich danke dir, Herr Jesus. Du hast uns lieb und du gibst uns jedem Einzelnen die zweite Chance. Auch diesem Eutychus hast du eine zweite Chance gegeben. Und er war ein Zeugnis für die Gemeinde. Und keiner saß mehr am Fenster. Keiner wollte mehr was beobachten. Und keiner wollte noch einmal das erleben, was dieser Eutychus erlebt hat. Herr, du möchtest uns aufwecken. Und das ist Erweckung. Die Christenheit braucht Erweckung. Nicht die Welt, nicht die Sünde. Christen brauchen Erweckung, Herr. Und dann, wenn wir nicht mehr schlafen können, wird auch die Welt wach werden. Danke, Herr. Amen.